Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Philosophie für zwischendurch. Heute wird eine etwas ungewöhnliche Folge, eine etwas neuartige Folge, denn es wird um einen Film gehen. Eher noch eine Filmreihe oder eigentlich ein komplett fiktives Universum aus Comics, Serien und Filmen. Ich rede von der Star Wars-Reihe. Ich bin selbst kein kompletter Star Wars-Fanatiker, aber war schon immer ein großer Fan. Doch in letzter Zeit habe ich länger über die Filme nachgedacht, die ich vor so vielen Jahren zum letzten Mal gesehen habe. Und ich habe gemerkt, dass ich einige Dinge inzwischen anders wahrnehme. In der Handlung steckt deutlich mehr Philosophie, als man denken würde. Seht ihr, früher fand ich die Handlung der Filme sehr simpel, wenn auch spannend natürlich. Die guten Jedi bekämpfen die bösen Sith, verlieren erst gegen sie, gewinnen dann wieder, verlieren, gewinnen. Aber für mich gab es nie einen Zweifel daran, wer auf welcher Seite stand. Es gab die helle und die dunkle Seite, die guten und die schlechten. Und die Filme tun auch nicht sonderlich viel, um diese Zweiteilung in Frage zu stellen. Doch jetzt tue ich das. Und daher möchte ich fragen, sind die Jedi wirklich gut und die Sith wirklich böse? Nun, wenn ihr die Filme nicht mögt oder langweilig findet, ist das natürlich okay. Ich mag auch nicht alle Filme. Aber vielleicht könnt ihr trotzdem etwas mit meinem Ansatz anfangen. Und wenn ihr die Handlung nicht kennt oder nicht sonderlich gut, keine Sorge. Ich werde die wesentlichen Teile für diese Folge zusammenfassen. Und damit es hier nicht zu ausschweifig wird, werde ich mich nur auf die ersten drei Filme beziehen. Die Serie Star Wars The Clone Wars wird auch eine Rolle spielen. Es gibt zu Star Wars nämlich ansonsten so unglaublich viele Geschichten und Material, dass man Ewigkeiten lang reden könnte. Also Spoilerwarnungen für die ersten drei Star Wars Filme und die Serie Star Wars The Clone Wars. Nun gut, ich möchte ganz von vorne anfangen. Wenn wir über Star Wars reden, wo befinden wir uns? Stellt euch eine riesige Galaxis vor, aus unzähligen Planeten, auf denen die vielfältigsten Wesen leben. Menschen gibt es natürlich auch. Und es gibt menschenähnliche Wesen oder auch welche, die komplett anders sind. Doch sie alle leben in dieser Galaxie und sind miteinander verbunden. Es gibt Handel, Diplomatie und natürlich auch Streit und Konflikt, ähnlich wie auf unserer Erde. Und wie das eben so ist, wenn man so eine große Galaxie verwalten will, gibt es eine Regierung. Im ersten Film fangen wir mit einer Republik an, einem galaktischen Senat, in dem fast jede Spezies vertreten ist. Ich sage fast, weil einige Lebewesen aus verschiedenen Gründen außen vor sind, aber das tut nichts zur Sache. Im Großen und Ganzen scheint es eine wirklich sehr fortschrittliche Demokratie zu sein. Es gibt einen Kanzler, der die Verhandlungen leitet, und die Senatoren, die immer ihren eigenen Planeten vertreten. Doch wie ihr euch sicher vorstellen könnt, ist so eine Demokratie kaum möglich ohne Schutz. Die ganzen unterschiedlichen Aliens unterscheiden sich in ihrem Wesen nicht sonderlich stark von uns Menschen. Die meisten wollen natürlich vor allem für ihren eigenen Planeten das Beste herausholen und würden wohl übereinander herfallen, wenn es keinen Schutz gäbe. Und hier kommt der sogenannte Jedi-Orden ins Spiel. Nun, wer sind diese Jedi? Im Grunde sind sie eine Art Religion. Sie glauben an die Macht, zu der wir gleich noch kommen. Wichtig ist, dass sie als die Guten in der Geschichte dargestellt werden. Es heißt, sie würden der hellen Seite der Macht folgen und von ihrem Willen geleitet werden. Ihr kennt ja sicher den Ausspruch, möge die Macht mit dir sein. Nun, das sagen die Jedi genau aus diesem Grund zueinander. Doch was ist diese Macht eigentlich? Nun, man kann sie ein bisschen als den Gott dieser Religion sehen. Die Macht ist etwas, das die Geschicke der gesamten Galaxis leitet und in jedem Lebewesen steckt. Man kann die Macht ein bisschen wie das intentionale Schicksal sehen, über das ich in der letzten Folge gesprochen habe. Der Begriff von Schicksal, der sagen will, dass das Schicksal alles lenkt und einen gewissen Plan mit jedem Menschen hat. Die Macht redet nicht und sie kommuniziert nur sehr indirekt, aber man kann eine Verbindung zu ihr herstellen. Und das machen die Jedi. Sie meditieren und versuchen, den Willen der Macht herauszufinden. Wie Mönche quasi. Ein wichtiger Unterschied zu konventionellen Religionen ist aber, dass die Macht an sich bewiesen ist. Im Film gibt es gewisse Mikroorganismen, die in jedem Lebewesen stecken. Sie nennen sich Midi-Chlorianer und sind mal mehr, mal weniger stark ausgeprägt. Und je mehr man davon hat, desto mehr ist man der Macht verbunden. Logischerweise besteht daher der Jedi-Orden aus Menschen mit einem besonders hohen Midi-Chlorian-Wert und sucht danach auch seine Mitglieder aus. Wir haben also eine demokratisch organisierte Galaxis und ein paar Mönche, die über das Schicksal nachdenken. Ihr Glaubensgegenstand ist die Macht als ursprüngliche Ursache der Galaxis, die auch bewiesen scheint. Doch warum genau sind diese Jedi so wichtig? Nun, sie sind eben keine friedlichen Mönche, sondern auch Kämpfer. Ihre Verbindung zur Macht erlaubt ihnen nicht nur einen engeren Glauben, sondern auch schnellere Reflexe, die Fähigkeit, Dinge auf kurze Zeit vorauszusehen, hohe Geschwindigkeit und das ist noch lange nicht alles. Es ist im Grunde so, dass sie einen kleinen Teil der Möglichkeiten dieser großen Macht in sich tragen, je näher sie ihr kommen. Und das macht sie zu sehr starken Kämpfern. Zusätzlich haben die Jedi einen großen Schatz an Wissen in ihrem Tempel angesammelt und Waffen, zu denen niemand außer ihnen Zugriff hat. Ich rede von den berühmten Laserschwertern oder Lichtschwertern, die durch fast alles schneiden können. Die Jedi werden ihr ganzes Leben lang darauf trainiert, mit ihnen zu kämpfen. Und mit ihren Machtfähigkeiten kombiniert, macht sie das zu wirklich sehr starken Kriegern. Wie wir in den Filmen und Serien sehen, gibt es kaum einen Gegner, der nicht die Macht nutzen kann und ihnen gewachsen ist. Man könnte die Jedi also als Kriegermönche bezeichnen. Doch wofür trainieren sie eigentlich? Nun, es gibt eine feindliche Religion, der sie entgegengesetzt sind, und das sind die sogenannten Sith. Nun, das Interessante ist, dass die Sith auch an die Macht glauben und meditieren. Auch sie haben ein großes Wissen über die Macht, welches sie nicht preisgeben, und auch sie haben Laserschwerter, auf die niemand Zugriff hat. Auch in den Sith befindet sich eine hohe Anzahl an Midichlorianern, die ihre Verbindung mit der Macht stärken. Doch sie glauben nicht, dass man dem Willen der Macht folgen soll. Ihrer Meinung nach sollte man die Macht benutzen, um selbst große Taten vollbringen zu können. Auch sie haben schnelle Reflexe, Beweglichkeit und können Dinge bewegen. Darüber hinaus können die Sith Blitze aus ihren Fingern schießen, Gegner würgen oder sogar, wie wir erfahren, Tote auferwecken. Es heißt, sie würden dafür die Macht biegen und dazu bringen, dass sie ihren Willen vollbringt. Aber wir wollen nicht so schnell urteilen aufgrund der Worte biegen und zwingen. Denn im Grunde ist das auch das, was die Macht selbst tut. Noch wissen wir nicht, ob es besser ist, die Macht über einen regieren zu lassen wie die Jedi oder sich wie die Sith seine Autonomität zu erkämpfen. Kommen wir also zu den Filmen. Welche Rolle spielen diese Religionen? Nun, die Jedi treten als die Verteidiger der Republik auf. Sie sind wie eine kleine Privatarmee, die hochtrainierte Elitekämpfer hervorbringt. Und sie haben scheinbar Erfolg. Wie wir im ersten Teil erfahren, sind die Sith vor 1000 Jahren besiegt worden, was genau die Zeit ist, seit der es die Republik gibt. Die Jedi sind wohl also pro Demokratie und die Sith pro Diktatur oder einer anderen entgegengesetzten Regierungsart. Und deshalb vertreten die Jedi auch einige demokratische Werte. Sie ehren das Leben und finden, jedes Lebewesen sollte gleich behandelt werden. Jeder soll eine Stimme bekommen und für sich einstehen dürfen. Doch das werden wir noch sehen. Im Gegensatz dazu teilen die Sith aber diesen Glauben nicht und sind der Meinung, dass nur die Stärksten, Schlausten und Besten diese Verantwortung haben sollten. Vor allem natürlich der Sith selbst. Ich möchte aber so oder so zunächst einmal notieren, dass die Jedi eigentlich ziemlich gefährlich sind. Stellt euch vor, es gibt zum Schutz eures Staates eine Gruppe an Kriegern, die alles können. Sie haben Reflexe, eine Beweglichkeit und eine Kampffertigkeit, die es sonst nirgends in der gesamten Galaxis gibt. Sie verstecken ihre Waffen und ihr Wissen, aber versprechen, die Republik zu verteidigen. Sie sind keine Exekutive, denn sie sind nicht durch das Gesetz gebunden. Man sieht es in der Serie Star Wars: The Clone Wars. Wenn jemand aus dem Jedi-Orden ein Verbrechen begeht, ist er oder sie unantastbar, bevor die Jedi die Person herausgeben. Innerhalb des Tempels hat man komplette Freiheit vom Gesetz. Nicht von den Regelungen des Jedi-Tempels, aber natürlich bestimmen sie ihre Regelungen selber. Und das bei den mächtigsten Kriegern der Galaxis. Doch gut, es passiert nichts. Die Jedi versprechen, die Republik zu schützen, und das tun sie auch schon seit 1000 Jahren erfolgreich. Doch die Republik ist keinesfalls perfekt. Die Korruption breitet sich immer mehr aus und nimmt gewaltige Ausmaße an. Die Jedi tun aber nichts dagegen, weil sie weitestgehend unentdeckt bleibt. Und auch ruft sie natürlich keiner zur Hilfe, denn wer auch? Der Kanzler selbst ist korrupt. Und selbst wenn, es gibt keine Manifestation der Korruption. Keinen wirklich militarisierten Planeten oder eine konkrete Macht, gegen die man kämpfen könnte. Außerdem sind die Jedi eigentlich eher auf die Sith konzentriert. Sie sind es, die die Republik stürzen wollen, und jetzt, da sie so lange schon weg sind, gibt es keinen Grund zur Sorge. Ohne die Sith wiegen sich die Jedi in kompletter Sicherheit. So sehr, dass sie gar nicht merken, dass sich eine Gefahr von innerhalb der Republik zusammenbraut. Die sogenannte Handelsföderation, die ihre Befugnisse erweitern will, startet eine Invasion auf einen Planeten, der im Senat vertreten ist. Die Handelsföderation ist genau das, was ihr Name sagt. Ein Handelsbund aus verschiedenen Planeten, die ebenfalls im galaktischen Senat vertreten sind. Und hier sieht man, wie korrupt die Republik geworden ist, denn niemand tut etwas. Die Föderation behauptet, es gäbe keine Invasion, als die Vertreterin des betroffenen Planeten vorsprechen will. Und keiner sagt etwas dagegen. Der damalige Kanzler selbst scheint machtlos und handelt nicht. Und so bricht Panik auf dem Planeten aus. Hektisch wird nach einer Lösung gesucht, die Invasion aufzuhalten, und sie wird in den Jedi gefunden. Doch auch innerhalb der Republik soll ein neuer Kanzler gefunden werden, der der Korruption entgegensteuert. Und diese Person wird in dem späteren Kanzler Palpatine gefunden. Eine lange Wahlperiode gibt es nicht. In einem Misstrauensvotum gegen den alten Kanzler wird dieser abgesetzt und Palpatine wird gewählt. Er verspricht, die Invasion zu beenden und gegen die Korruption anzukämpfen. Und der müden Republik scheint das zu genügen. Er wird gewählt und hält Wort. Ohne lange Debatten werden die Jedi mit der Unterstützung eines anderen Stammes und Streitkräfte des Planeten geschickt und beenden die Invasion. Alles scheint wieder in Ordnung zu sein, zumindest für die nächsten 10 Jahre. Dann, im zweiten Film, passiert plötzlich alles sehr schnell. Die Republik findet durch die Jedi heraus, dass die Handelsföderation ein riesiges Heer aus Druiden zusammengestellt hat. Eine unzählbare Anzahl von ihnen, bewaffnet mit Laserpistolen oder Blastern, wie sie in den Filmen genannt werden. Es sind so viele, dass die Jedi selbst mit ihrer Kampffertigkeit und ihrem riesigen Orden kaum eine Chance zu haben scheinen. Inzwischen nennt sich der Gegner auch nicht mehr Handelsföderation, sondern sie sind die Separatisten. Ein ehemaliger Teil der Republik, der sich abspalten will. Doch ungefähr gleichzeitig und wie durch Zufall entdecken die Jedi, dass die Republik bereits ebenfalls eine gigantische Armee zu besitzen scheint. Auf einem abgelegenen Planeten wurde scheinbar auf Bestellung eines Jedi in diesen letzten 10 Jahren ein Heer aus Klonsoldaten erstellt. Sie sind wohl intelligenter als die Droiden und ihnen auch ansonsten gewachsen. Doch niemand von den Jedi weiß, woher diese Bestellung überhaupt kam. Sie wurde nie genehmigt. Auch der DNA-Spender der Armee, ein Kopfgeldjäger, ist ihnen unbekannt und scheint sogar später mit den Separatisten zusammenzuarbeiten. Obwohl Kopfgeldjäger typischerweise immer die Seite von dem annehmen, der am besten bezahlt, ist das alles sehr, sehr komisch. Aber für lange Debatten bleibt keine Zeit, denn die Bedrohung der Druidenarmee ist jetzt da. Jedes Mitglied der Republik hat Angst, dass der eigene Planet fällt, die Zeichen stehen nach Krieg. Doch das sehen nicht alle so. Ein Krieg ist nichts, was man leichtfertig beginnen sollte, deshalb sind einige Senatoren dagegen. Es läuft die Gefahr, dass die Entscheidung unter vielen Debatten untergeht. Daher fällt der neue Kanzler Palpatine eine Entscheidung. Er beantragt vom Senat eine Notstandsvollmacht, um allein über die Geschicke der Republik entscheiden zu können. Man müsse jetzt handeln. Und ohne viel zu überlegen, bekommt er diese auch. Die Angst greift so stark um sich, dass niemand wirklich gegen ihn steht. Und die Jedi tun auch nichts. Überlegt euch, diese Kriegermönche verteidigen die Republik seit 1000 Jahren und schauen gerade einfach nur zu, wie sie zu einer Diktatur wird. Nicht nur das, sie nehmen sogar daran teil. Der Kanzler schickt die Klone in den Kampf gegen die Druiden und erbittet die Jedi als Generäle, was auch passiert. Und so beginnen die sogenannten Klonkriege, von denen auch die entsprechende Serie handelt. Und sie gibt uns wirklich starke Einblicke, was aus den Jedi geworden ist. Erinnert euch, sie wollten die Republik verteidigen. Aber mit diesem Krieg stimmen sie nicht nur ohne Widerstand diesem Notstand zu, sondern kämpfen auch mit den Klonen. Und wer sind diese Klone eigentlich? Sie kommen von jemandem, der für die Separatisten arbeitet und von einem Jedi, von dessen Handel niemand wusste. Und selbst wenn diese Krieger unbedenklich sind, was sind es denn für Leute? Man ist leicht verleitet zu denken, dass sie so sind wie die Droiden. Alles nur Kopien eines einzelnen Mannes, die technisch gesehen keine eigenen Lebewesen sind. Doch ist das wirklich so? Die Serie Star Wars The Clone Wars lehrt uns, dass diese Krieger Gefühle zu haben scheinen. Viele Jedi freunden sich sogar mit diesen Untergebenen an und kämpfen Seite an Seite mit ihnen. Doch ist das ethisch wirklich vertretbar? Den Klonen wurde schon immer das Narrativ eingespeist, dass sie für den Krieg geboren sind und deshalb von ihrem Wesen heraus kämpfen müssen. Und klar, sie wurden auch dafür geschaffen. Es ist außerdem auf Todes- oder zumindest Freiheitsstrafe illegal zu desertieren. Wie wir sehen, gibt es aber Klone, die nicht kämpfen wollen. Es gibt welche, die das einfache Leben außerhalb dieses Konfliktes dem Kampf vorziehen. Verständlich, denn die Klonkriege sind grausame Kriege. Doch die Jedi und die Republik können sich diesen Wunsch nicht leisten, denn die Produktion kostet den Senat schon zu Beginn ein Vermögen. Und so ist es ganz klar zu sehen. Die Klonarmee ist eigentlich eine Sklavenarmee. Den Soldaten wird gesagt, sie wären für den Kampf geboren und müssten kämpfen oder würden bestraft werden. Komisch für einen Orden, der das Leben so sehr wertschätzt, nicht wahr? Und was ist eigentlich mit der Macht? Nie scheint sie irgendetwas darüber zu sagen zu haben. Die Frage, ob sie damit einverstanden wäre, dass dieser Krieg geführt wird, wird nie aufgeworfen. Die Jedi sind wie eine quasi freiwillige Exekutive der Republik geworden. Sie folgen gewissenhaft dem Willen des Oberhauptes. Nun, ich sage nicht, dass sie sich mit Gewalt gegen den Willen des Senats durchsetzen sollten. Letzten Endes waren die Notstandsvollmachten eine demokratisch legitime Entscheidung. Doch die Jedi scheinen sich nicht sonderlich dafür zu interessieren, was im Senat passiert. Sie appellieren auch während des Krieges nie an Frieden. Es ist nämlich schon merkwürdig, die Separatisten scheinen ja ganz offenbar unzufrieden mit der Republik zu sein und Forderungen zu haben. Doch wir kennen sie nicht, weil die Jedi nie versuchen, Frieden zu schließen. Für sie greifen diese Separatisten ihre Werte und die Republik an und müssen daher vernichtet werden, ohne Kompromiss. Dabei haben die Separatisten auch selbst eine Art von Senat, treffen auch quasi demokratische Entscheidungen. Oder zumindest sind sie der Republik nicht so unähnlich, wie es scheint. Doch die Jedi interessieren sich nicht für einen solchen Frieden. Für sie muss die Gegenseite fallen. Und währenddessen leidet die gesamte Galaxis. Gegen Ende des Krieges ist die Republik fast komplett pleite, will nicht mehr weiterkämpfen und hat das Vertrauen in die Jedi verloren. Auch der Letzte hat begriffen, dass sie den Krieg so lange weiterführen werden, bis der letzte Separatist bekehrt, eingesperrt oder tot ist. So passiert es mit dem Separatistenführer Count Dooku, der von einem Jedi umgebracht wird. Darauf folgen aber keine Konsequenzen für diesen Jedi, nicht aus dem Senat und nicht aus seinem Orden. Nun, der zweite Wendepunkt der Klonkriege ist ganz am Ende. Man kann nicht wirklich sagen, dass es geschafft ist, denn die Separatisten haben auch ohne ihren Anführer noch gewaltige Streitkräfte. Doch die Jedi gewinnen so langsam die Oberhand. So wird der nachfolgende Separatistenführer auch getötet. Doch die Droiden bleiben noch aktiv und kämpfen stoisch weiter. Was den Krieg beendet, ist nicht die Überlegenheit der Klone über die Droiden, es ist der Kanzler der Republik selbst. Denn er hat seine Notstandsmächte nie abgegeben. Nicht nach dem Fall des ersten, nicht nach dem Fall des zweiten Separatistenführers. Und die Jedi werden immer misstrauischer, was er denn vorhat. Und dann schließlich erfahren sie, dass er ein Sith Lord ist und damit verlieren sie komplett den Kopf. Der Kanzler hat beide Seiten von Anfang an gelenkt, das finden sie auch heraus. Als Darth Sidious hat er die Separatisten finanziert und gegen die Republik geführt, während er als Oberhaupt der Republik gegen die Separatisten gekämpft hat. Und warum? Um die Republik zu destabilisieren und selbst die Macht zu ergreifen. Erinnert euch, die Sith wollten schon immer die Jedi vernichten und die Republik ergreifen und umgestalten. Doch als die Jedi ihn stoppen wollen, ist es schon zu spät. Als Oberhaupt der Republik befiehlt er den Klonen, die Jedi aufgrund von Verrat auszulöschen, was diese auch tun. Dann befiehlt er den Separatisten, ihre Droiden zu deaktivieren. Als Kanzler Palpatine kehrt er zum kriegsmüden Senat zurück und verspricht allen weitere Sicherheit und Stabilität unter seiner Leitung. Und der Senat jubelt. Sie haben endlich ihren Frieden und es können vielleicht Kriegsreparaturen beginnen. Keiner denkt mehr an die Jedi, als die Diktatur des galaktischen Imperiums unter dem Imperator Palpatine beginnt. Und das ist das Ende der Jedi. Vorerst natürlich nur, aber das geht über die ersten drei Teile hinaus. Die Jedi sind erst einmal zerschlagen. Letzten Endes kann man noch immer seine Zweifel an ihrer Legitimität haben. Denn als sie das mit dem Sith Lord erfahren haben, hätten sie ihn töten wollen, ohne ihn vor ein Gericht zu bringen. Nun, er hat die Gerichte auch kontrolliert, das ist wahr. Aber man sieht schon, wie wenig Zutrauen sie noch zur Republik hatten. Sie hatten auch geplant, seinen Platz im Senat einzunehmen, bis der Krieg vorbei ist. Gegen den Willen der Leute, die die Jedi nicht als Herrscher gewollt hätten. Und wie lange hätte der Krieg dann gedauert? Und hätten die Jedi wirklich ihre Macht abgegeben? Hätten sie nicht zu viel Angst vor weiteren Sith gehabt? Letzten Endes hatte die Galaxis nur noch die Wahl zwischen einer Jedi-Diktatur oder einer Sith-Diktatur gehabt. Zwei Religionen, die mit ihrem riesigen Kampf ein weiteres Mal die Galaxis erschüttert haben. Doch wen macht es jetzt gut oder schlecht? Sind die Jedi schlecht, weil sie aus Panik gehandelt haben? Ist Palpatine schlecht, weil er nun einmal zum Kanzler und Imperator gewählt wurde? Letzten Endes hatte den Krieg und die Korruption beendet. Und die Jedi wussten gar nicht mehr, wofür sie eigentlich gekämpft haben. Für eine schwache, müde und zerbrochene Republik. Sie wäre sicher wie ein Stück Glas zersplittert, sobald der Krieg sie nicht mehr zusammengehalten hätte. Welche Reformen hätten die Jedi gebracht? Keine? Doch natürlich ist Palpatine auch weit von der Unschuld entfernt. Er hat den Krieg überhaupt erst verursacht oder ihm zumindest den richtigen Schubs gegeben, denn Korruption gab es schon. Wieso haben die Jedi nicht mehr versucht? Warum waren sie so machtlos? Und was wollten sie eigentlich? Ich denke, die Jedi kann man am besten verstehen, wenn man sich einen Mann anschaut, der sowohl bei ihnen als auch bei den Sith gelandet ist. Ich rede von der eigentlichen Hauptperson der ersten Filme, Anakin Skywalker, später Darth Vader. Anakin Skywalker wurde als 9-jähriger Junge während der ersten Invasion der Handelsföderation von den Jedi entdeckt. Er lebte auf einem Wüstenplaneten als Sklave mit seiner Mutter. Auf diesem Planeten hatten die Antisklavengesetze der Republik keinen Fuß, sondern ein krimineller Clan hatte das Sagen. Ein weiteres Zeichen für die Korruption im Senat. Als der Jedi ihn entdeckte, machte er bei ihm einen Midichlorianer-Test. Und da fand er heraus, dass der Wert des Kindes höher war als bei jedem anderen Jedi bisher. Er musste unbedingt zum Orden gebracht werden. Kurz entschlossen tat es der Jedi auch und ließ Anakins Mutter nach einer gescheiterten Verhandlung mit dem Besitzer ganz einfach zurück. Auch interessant, nicht wahr? Die Jedi wollten den Frieden in der Galaxis verteidigen und die Werte der Republik. Doch bis zu ihrem Fall schaut nie wieder jemand auf diesem Planeten vorbei oder tut irgendetwas. Anakin wird dann jedenfalls dem Orden vorgestellt und alle sehen sein starkes Potenzial. Doch er wird abgelehnt. Und warum? Man sagt ihm, er wäre zu alt. Er hätte bereits eine Verbindung zu seiner Mutter aufgebaut, die gefährlich werden würde. Denn wie Yoda selbst, der Großmeister des Ordens, sagt, Furcht führt zu Wut, Wut führt zu Hass und Hass zu Leid. Eine komische Sicht auf die Welt, nicht wahr? Natürlich hat Anakin Angst um seine Mutter. Sie wurde einfach versklavt auf diesem Gangsterplaneten gelassen. Und jetzt darf sie wahrscheinlich die Konsequenzen ausbaden, dass ihr Sohn fehlt. Auch ist sie sicher einsam, sie hatte nämlich nie irgendjemand anders. Später lässt sich der Jedi-Orden aber dann doch dazu überreden, Anakin auszubilden. Die Jedi lehnen ihn aber ab, weil sie von jeher lieber jüngere, ungebundene Wesen ausbilden. Säuglinge zum Beispiel. Und diesen bringen sie dann bei, keine Emotionen wie Angst zu empfinden, weil diese einen nur fesseln. Gefühle können manipuliert werden und man kann durch sie die Kontrolle verlieren. Und das ist übrigens auch ein sehr zweifelhafter Punkt an dieser Religion. Sie zwingen ihre Wege unschuldigen Kindern auf und machen sie quasi zu gefühlslosen Soldaten. Warum tut das der Jedi-Orden? Wo ist ihre Doktrin dahinter? Nun, die Antwort darauf gibt uns ihr Kodex, den ich auf der Website Jedipedia gefunden habe. Er geht so. Es gibt keine Gefühle, nur Frieden. Es gibt keine Ungewissheit, nur Wissen. Es gibt keine Leidenschaft, nur Gelassenheit. Es gibt kein Chaos, nur Harmonie. Und so sehen wir, wie die Jedi arbeiten. Sie bekämpfen nicht das Böse oder das Gefährliche, sondern sie leugnen es. Es existiert gar nicht. Wenn es keine Gefühle gibt, kann man sich auch nicht schlecht fühlen. Und damit ist man mit sich im Reinen. Diese Doktrin bekommt Anakin mit der vollen Breitseite zu spüren. Während seiner gesamten Ausbildung darf er nie seine Mutter sehen. Auch verliebt er sich in eine Senatorin, heiratet sie und bekommt mit ihr Kinder, darf aber auch diese Liebe nicht ausleben. Er hält seine Gefühle daher vor dem Orden geheim und setzt sich nie mit ihnen auseinander. Er frisst alles in sich hinein und redet mit niemandem. Auch mögen ihn die Jedi nicht besonders, denn er ist eben anders. Er ist mächtiger als sonst irgendjemand und er kämpft sich während der Klonkriege quasi den Status eines Kriegshelden. Und er ist anders, weil er Passion für die Republik zeigt, Leidenschaft im Kampf und ein genuines Interesse für die Wesen um ihn herum. Dafür wird er als ungewöhnlicher Jedi bezeichnet und ist immer etwas außen vor. Doch es gibt eine einzige Person, die ihm zuhört. Und das ist der Kanzler. Palpatine zeigt seit Anakins Auftreten Interesse an dem Jungen und ermutigt ihn. Immer wieder sagt er ihm, er müsse stolz auf sich sein und sich nicht von den Jedi niedermachen lassen. Sie wären nur neidisch auf ihn und würden seine Fähigkeiten fürchten. Er sagt, sie würden ihn kontrollieren wollen und fürchten, dass sie das nicht können. Auch wieder interessant, die Jedi werden offenbar doch von Furcht gesteuert, obwohl sie sich von Gefühlen befreien wollen. Auch von der Liebesbeziehung zu der Senatorin und der Angst um seine Mutter weiß Palpatine. Und er versteht Anakin. Anakin reist eines Tages aus einem Gefühl heraus zu seinem Heimatplaneten, um nach seiner Mutter zu schauen. Und findet sie in einem Camp von Banditen, in einem Zelt und zwar grausam zugerichtet. Als sie dort in seinen Armen stirbt, rastet er komplett aus und richtet ein Massaker in diesem Camp an. Es wird nicht genau gezeigt, was Palpatine dazu sagt, aber auch hier ermutigt er ihn. Sicher sagt er ihm nicht, das Massaker wäre eine gute Idee gewesen, aber er bezeichnet den Wunsch auf Rache als natürlich. Das sieht man in der Szene, in der Anakin den Anführer der Separatisten ermordet. Denn er selbst ist der Jedi, der das tut. Und als er sich Vorwürfe macht, weil das nicht dem Weg der Jedi entspricht, springt Palpatine ein. Er sagt ihm, es wäre eine natürliche Reaktion, für die man sich nicht schämen soll. Und letzten Endes ist er der Einzige, der jemals vom Schicksal von Anakins Mutter erfährt. Doch natürlich ist auch Palpatine kein Engel. Vielmehr ist er ein Sith Lord, wie wir nun wissen. Und als solcher versucht er, Anakin für sich zu gewinnen, denn dieser ist ja so mächtig. Und so spielt er, wie er es beim Senat getan hat, mit Anakins Ängsten. Er erzählt ihm, die Jedi würden ihn vernichten wollen und hassen. Auch meint er, Anakins Beziehung wäre in Gefahr. Anakin bekommt Albträume von dem Tod seiner geliebten Senatorin und in jedem Fall weiß er, dass die Jedi ihm nicht helfen würden. Der Sith Lord aber sagt, dass Anakin die Macht hat, das zu verhindern. Er muss nur dem Weg der dunklen Seite folgen, die Macht zu seinem Willen beugen. Und dann könnte er dem Schicksal entkommen und sein Leben selbst in die Hand nehmen. Und so passiert es. Anakin ist zwar derjenige, der den Jedi erzählt, dass Palpatine ein Sith Lord ist. Er kehrt aber dann zu ihm zurück, als er merkt, dass der Kanzler umgebracht werden soll. Und in dessen Arbeitszimmer schlägt er den Jedi zurück und unterwirft sich den Lehren von Darth Sidious als Darth Vader. Doch es läuft nicht gut für ihn. Die Jedi umzubringen ist zwar wie ein Segen für ihn. Es waren Peiniger seit der ersten Stunde, gegen die er sich endlich wehren darf. Doch Anakin verliert seine Frau. Durch seine Macht und seine Angst vor den verbleibenden Jedi ist er paranoid geworden. Und als sie zu ihm reist, um ihn zu besänftigen, beschuldigt er sie, mit den Jedi gegen ihn zusammenzuarbeiten. Als dann tatsächlich sein alter Meister erscheint, um ihn zu töten, würgt Anakin seine Frau und greift den Jedi an. Schließlich verliert er den Kampf und wird so schwer verwundet, dass er einen Anzug zum Überleben braucht. Den Anzug, den wir von Darth Vader kennen. Seine Frau stirbt an den Folgen seines Angriffs und der Jedi-Orden ist weg. Ihre Kinder werden noch geboren, aber ohne sein Wissen. Soweit er weiß, sind sie mit ihr gestorben. Und so bleibt ihm nur noch der Weg zu Palpatine. Und diesem wird er von fortan dienen und dem Imperium als rechte Hand. Was ist hier mit Anakin passiert? Hatte Yoda recht mit seinem Rat? Denn letzten Endes waren es Anakins Emotionen, die ihn dahin gebracht haben. Wut auf und Angst vor den Jedi. Wut auf seine Frau, Wut auf die ganze restliche Galaxis. Aber es gibt viele andere Menschen auf der Welt, die Gefühle empfinden und niemanden deswegen umbringen. Das Problem ist, dass Anakin nie gelernt hat, mit seinen Gefühlen umzugehen. Die Jedi lernen nichts über Gefühlskontrolle und auch nicht über die dunkle Seite der Macht. Wenn man Gefühle empfindet, ist man gefährlich und muss aus dem Orden ausgeschlossen werden. Offenbar wissen die Jedi nämlich selbst nicht, wie man mit Gefühlen umzugehen hat. Wenn man der dunklen Seite der Macht verfällt, heißt das, dass man seine Gefühle nicht mehr unter seiner Kontrolle hat, dass sie einen kontrollieren. Und ich möchte hervorheben, dass Anakins Meister geschickt wurde, um ihn zu töten, nicht um ihn zu bekehren. Genau wie beim Kanzler. Doch schauen wir uns noch einmal den Kodex der Sith an, denn einen solchen haben sie auch. Er geht so: Frieden ist eine Lüge, es gibt nur Leidenschaft. Durch Leidenschaft erlange ich Kraft. Durch Kraft erlange ich Macht, durch Macht erlange ich den Sieg und der Sieg zerbricht meine Ketten. Man sieht hier also, dass die Leidenschaft für die Sith eine sehr große Rolle spielt. Gefühle sind für sie eine Art, die eigene komplette Autonomie und Macht zu erreichen. Deshalb haben Sith nichts gegen persönliche Beziehungen, doch diese werden meistens trotzdem aufgegeben oder enden wie bei Anakin, weil man nur auf sich selbst schaut. Man wird nicht von der Macht geleitet, sondern seinem Verlangen nach Stärke, den eigenen Gefühlen. Und sie werden hier nicht bearbeitet, sondern ihnen wird freie Hand gelassen. Was mit Anakin passiert, ist eigentlich genau das, was auch mit den Jedi passiert. Sie zwingen Soldaten dazu, mit ihnen zu kämpfen. Am Ende wollen sie sogar den Kanzler umbringen, um selbst zu regieren. Man könnte fast sagen, dass im dritten Teil von Star Wars die Jedi allesamt der dunklen Seite verfallen. Wir sehen also ganz deutlich, dass weder die Jedi noch die Sith einen gesunden Umgang mit Gefühlen pflegen. Doch was genau sind eigentlich Emotionen? Was soll man mit ihnen machen? Nun, in der Philosophie gibt es eine recht moderne Ausrichtung, die sich mit Emotionen beschäftigt. Eine sehr berühmte Philosophin in diesem Gebiet ist Martha Nussbaum. Die US-Amerikanerin hat dazu ein Werk verfasst: Emotionen als Urteil über Wert und Wichtigkeit. Oder eben Emotions as Judgments of Value and Importance. Darin sieht sie die Emotionen als ursprüngliche Werturteile. Sie sind, was uns eigentlich menschlich macht, denn sie geben uns Motivation. Durch diese Motivation unterscheiden wir uns zum Beispiel von Maschinen, die bereits unser rationales Denken imitieren. Klar, man sollte nicht nur mittels der Gefühle urteilen, aber sie sind wichtig dafür. Denken wir zum Beispiel an Angst. Ihr seht ein wildes Tier vor euch und habt Angst. Das heißt, dass euer Körper und Gehirn dem Lebewesen vor euch zuschreiben, dass es euch gefährlich werden kann. Daher habt ihr die Emotionen der Angst. Und jetzt ist es aber sehr wichtig, dass sie auch untersucht, ob die Angst dem Gegenstand angemessen ist. Ist das Tier zum Beispiel in einem Zoo, in einem Gehege oder in freier Wildbahn? Hat es überhaupt vor, euch anzugreifen? Das sind alles Dinge, die ihr mit eurer Angst nicht herausfinden könnt. Denn sie kann höchst irrational sein. Deshalb braucht man das rationale Denken, um diese Angst zu überprüfen. Denn wie sollt ihr sonst verhindern, ein unschuldiges Tier zu töten? Man könnte jetzt meinen, dass es für diese Überlegung auch gar nicht die Angst braucht. Aber ist das wirklich wahr? Denn klar, ihr könnt auch so ermitteln, ob etwas gefährlich ist oder nicht. Aber ohne Angst braucht ihr das doch gar nicht, oder? Ihr würdet wahrscheinlich gar nicht darüber nachdenken. Oder ein besseres Beispiel: Man sagt ja immer, die Politik würde zu sehr von Emotionen geleitet werden. Und das sei ein Problem. Und unreflektierte Emotionen sollten auf jeden Fall nicht solche wichtigen Entscheidungen für uns treffen, das ist richtig. Doch wollte nicht auch engagierte Politiker für unser Land? Solche, die sich wirklich für die Bevölkerung interessieren? Die Angst um uns haben, wenn schlechte Zeiten kommen, aber hoffnungsvoll sind, dass es besser wird? Solche, die sich mit Elan reinhängen? Und ganz genau deshalb brauchen wir Gefühle. Es lohnt sich nicht, etwas richtig zu machen, wenn sich keiner darüber freuen kann. Was ist bei den Jedi der Wert von Frieden, wenn es keine Gefühle gibt? Und wieso setzen die Sith die Leidenschaft dem Frieden entgegen? Interessanterweise ist er beides genau derselbe Gedanke, nur anders ausgedrückt. Aber sie liegen damit eben beide falsch. Wenn man eine Emotion gar nicht erst zulässt wie die Jedi, wird das eigene Urteilsvermögen getrübt. Man sieht Gefahr nicht als solche an und weiß nicht mehr, wofür man kämpft. Wenn man sich wie die Sith nur von Gefühlen leiten lässt, urteilt man auch nicht mehr richtig. Man muss den ganzen Weg nach Martha Nussbaum gehen, wenn man Emotionen wirklich bearbeiten will. Einen Gegenstand erkennen und das Gefühl zulassen. Dann über das Gefühl nachdenken und sich fragen, warum der Gegenstand es hervorruft. Dann überlegen, ob es dem Gegenstand gegenüber angemessen ist. Und dann weiß man auch, was man tun sollte. Letzten Endes sind die Jedi allesamt Opfer ihrer unreflektierten Angst geworden, so wie Anakin das Opfer seines unreflektierten Hasses. Bei der Folge über den guten Menschen habe ich bereits erklärt, wie ein perfekter Mensch aussieht. Er soll niemandem schaden, aber das geht nicht wirklich in der realen Welt. Wir können diesem Ideal also nur möglichst nahe kommen. Nun, über die Sith müssen wir hier nicht sonderlich viel sprechen. Darth Sidious hat den ganzen Krieg orchestriert und die beiden Seiten sich gegenseitig zerstören lassen. Dann hat er den ganzen Jedi-Orden umbringen lassen und die Republik umgestaltet. Wobei man auch sagen muss, dass aus der Republik wahrscheinlich nicht mehr sehr viel rauszuholen war. Doch er hat zum Zweck der eigenen Macht unzählige Leben geopfert und das macht ihn zu einem ziemlich schlechten Menschen. Doch Anakin ist auch ein Sith und seine Aktionen scheinen uns weniger schlimm zu sein. Er konnte nichts für den Krieg und war Opfer von Unterdrückung, Manipulation und seinen eigenen Gefühlen. Es gibt also nicht viel Raum für Generalisierung. Auch die Jedi sind nicht alle gleich gewesen. Doch man muss ihnen ankreiden, eine Sklavenarmee geleitet zu haben. Nie haben sie nach einer friedlichen Lösung gesucht. Sie wollten den Lord der Sith nach Entdeckung direkt und ohne Gerichtsprozess töten, das gewählte Oberhaupt ihrer demokratischen Republik. Und dann wollten sie ebenfalls eine Diktatur auf die Beine stellen. Keiner kommt hier sonderlich gut davon. Man kann ihnen vielleicht noch zugutehalten, dass sie von äußeren Faktoren kontrolliert wurden. Sie hatten Angst, die sie nie zu bearbeiten gelernt haben. Es gab einen Krieg, der einfach plötzlich losgebrochen ist, und einen Kanzler, dem sie untergeben waren, der aber alle Macht an sich reißen wollte. Wir verbleiben also bei der Frage, sind die Jedi gut und die Sith böse? Nun, keine von beiden sind das Extrem. Aber trotzdem ist keine Seite sonderlich gut. Das liegt einfach daran, dass die beiden Kodexe nicht das Erstreben des Guten zulassen. Die Jedi untersagen Gefühle komplett, womit sich noch nicht einmal feststellen lässt, was das Gute überhaupt ist. Und wenn man dann noch von Gefühlen getroffen wird, kann man nicht mit ihnen umgehen und folgt dem Weg der Sith. Diese nämlich lassen sich komplett von ihren unreflektierten Gefühlen leiten, sodass man gar nicht mehr weiß, wo man am Ende hinkommt. Interessanterweise gibt es die Sith offenbar nur durch die Jedi. Denn wie man bei Anakin sieht, ist die Unterdrückung der Emotionen der direkte Weg dahin, dass sie einen kontrollieren. Die unreflektierte Angst vor der dunklen Seite führt sie also herbei. Self-fulfilling prophecy. Es bräuchte eine Religion, die beide Seiten miteinander vereint. Denn nach Martha Nussbaum muss man unbedingt die drei Schritte der Bearbeitung einer Emotion durchgehen. Die Erkennung eines Gegenstandes, die Bildung einer Emotion und die Bildung eines Urteils über die Emotion. Und wie auch schon Platon in seiner Politeia zum guten Menschen sagt, je mächtiger man ist und je mehr man kann, desto besser und desto schlechter kann man sein. Obwohl die Jedi also nicht komplett gut sind und die Sith nicht komplett schlecht, wäre es wohl am besten, man würde keine Macht geben, denn sie können damit nicht umgehen. Am Ende würden sie die Galaxie nur in ihren endlosen Strudel des Kampfes reißen und genau das tun sie auch. Genau das sind nämlich die Star Wars. Interessant ist auch die Frage danach, was man mit der Macht machen soll. Letzten Endes ist sie ja wirklich scheinbar wie das Schicksal, das alles lenkt. Die äußeren Umstände, die über einem stehen. Ich finde, dass die Jedi und die Sith beide einen Punkt haben. Man sollte nicht zu sehr gegen die ganze Welt und das Schicksal ankämpfen, denn sonst tut man sich wahrscheinlich nur selbst weh. Uns fehlt die Weisheit zu wissen, welche Folgen unsere Handlungen im Großen und Ganzen haben können. Daher ist es vielleicht besser, teilweise die Verantwortung einer höheren Macht zu überlassen. Aber wir müssen uns auch nicht alles gefallen lassen. Wir sind keine festgeketteten Wesen, sondern autonom, oder sollten es zumindest sein. Der Wert der Freiheit ist ein hoher Wert, den wir uns von niemandem abnehmen lassen sollten. Deswegen haben die Sith recht, wenn sie sagen, dass man nicht immer das tun sollte, was die Macht oder ein Orden einem sagt. Manchmal ist es auch ganz gut, einfach auf sich selbst zu hören. Sie sind letzten Endes zwei Seiten einer Münze. Die fast schon leere Person, die sich komplett der oberen Macht hingibt und nichts weiter verlangt, und die leidenschaftliche Version, die frei sein will und anfängt, Gott zu spielen und sich in den eigenen Wünschen verliert. Daher sind weder die Jedi noch die Sith als politische Institution eine gute Idee. In einer Demokratie kann es keine Gruppe an Einzelkämpfern geben, die privat agieren, bis an die Zähne bewaffnet sind und versprechen, die Demokratie zu beschützen. Es kann auch nicht sein, dass diese dann auch noch über dem Gesetz stehen. Es gibt einen Grund, weshalb so etwas verboten wäre. So, das war meine kleine Folge zu Star Wars. Es gäbe noch vieles dazu zu sagen, aber ich will den Rahmen nicht sprengen. Ich dachte, ich probiere mich mit der Filmanalyse einmal etwas aus. Und hoffentlich konntet ihr die Folge auch dann nachvollziehen, wenn ihr die Handlung nicht so gut gekannt habt. Ich denke, von Star Wars kann man sehr viel lernen. Für die Politik und auch für sich selbst. Wenn ihr mehr Vorschläge für Folgenthemen habt, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentarsektion, ebenso wie Gedanken zu dieser Folge. Oder wenn ihr wollt, dass ich so etwas öfter mache, sagt mir das gern. Dann schickt mir auch gerne weitere Filmevorschläge. Und nehmt gerne an der Abstimmung teil, die ich wahrscheinlich auch dieses Mal haben werde. Aber gut, das ist erstmal alles. Also habt noch eine schöne Woche und bis dann.